SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich freue mich, Sie in der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters zu begrüßen zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Juli und August. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste und das bald seit 50 Jahren. Und meine Gäste aus der Jury sind heute Abend Shirin Sochi-Travalla, Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk, Christoph Schröder, Literaturkritiker unter anderem für die Zeit und Hubert Winkels. Rezensionen liest man unter anderem in der Süddeutschen Zeitung. Kruna Savic und Klaus Köhler werden heute Ausschnitte aus den 4 Büchern der SWR-Bestenliste lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Es ist das vielgelobte Debüt des in der Schweiz geborenen Schriftstellers Ralf Tarail, dessen Eltern aus Indien kommen. Nehmen die Alpen weg, heißt der Roman, der in der Edition Azur erschienen ist. Frau Sochi-Travalla, vielleicht sprechen wir zunächst über die Konstruktion dieser Familiengeschichte. Wer spricht da über wen in dieser Prosa, die ja vom Druckbild allein ein wenig nach Lyrik daherkommt?
Das stimmt. Es geht um eine Familie, die aus Indien in die Schweiz eingewandert ist. Und die beiden Geschwister, ein Junge und ein Mädchen, sind die Stimmen, die erzählen. Dann gibt es noch die Eltern, die aber nur Ma und Pa heißen und auch die Kinder haben keinen Namen. Es gibt jeweils noch eine Figur, die den Eltern zugeordnet ist, eine Bekannte der Eltern und eine Figur, die den Kindern zugeordnet ist, ein Junge, der nur mit dem Buchstaben Y abgekürzt wird. Es sieht aus wie ein Langgedicht, das stimmt. Es sind so wie Strophen, wie Verse. Man könnte diesen Titel, Nimm die Alpen weg, wörtlich nehmen, dass der Autor quasi so ein Textmassiv weggeräumt hat und dann bleiben halt noch so Geröllsplitter, einzelne Sätze übrig. Tatsächlich war das auch das Verfahren. Es war wohl ein Text von 300 bis 400 Seiten und er hat immer weiter reduziert, bis dieser Text, so wie er jetzt vorliegt, da war.
Also, und um einen Eindruck zu bekommen von dieser lyrischen Prosa von Ralf Tarail, hören wir nun eine Lesestelle, die Klaus Köhler vorträgt. Bitte sehr.
Einmal kannte ich einen Mann, der am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit kam, sagte Pa in seiner Sprache. Wir fragen, warum, und Pa legt den Finger auf seine Lippen. Wer fragt, der stirbt, sagt er, und schubst uns aus der Küche. Das Land, in dem wir leben, kennt den Krieg nur von Weitem. Das Land, in dessen Sprache Ma und Pa beten, kennt den Krieg von allen Seiten. Später müssen wir still sein. Ma muss arbeiten in der Nacht, Ma muss schlafen am Tag. Sie liegt auf einem Kissen, wie wir in der Rutsche im Freibad liegen. In ihrer Kommode schlafen Medikamente, Bandagen und Nadeln, die eingepackt sind in durchsichtiges Plastik. Wir fassen die Nadeln nie an. Ma liest uns unsere Wünsche von den Lippen ab. Sie reibt einen Topf mit Knoblauch ein, schneidet Brot in Würfel und schmilzt Käse im Topf. Wir tunken das Brot in Käse und ziehen Fäden. Der Käse verklebt uns den Mund, wir sprechen nicht in der Sprache der Schlangen. Wir machen unseren Mund zu einem Tunnel, in den Ma ihre Luft bläst. Pa sitzt am Tisch und ordnet seine Würfel auf dem Teller. Er macht aus den Würfeln ein Kreuz und übergießt es mit Käse. Pa, du machst alles falsch, rufen wir, während Ma ein Räucherstäbchen anzündet, damit unsere Wohnung weniger nach Käse stinkt. Wir öffnen die Fenster. Das Räucherstäbchen geht aus. Ihr macht alles falsch, sagt Pa, ohne seinen Mund zu bewegen. Wir lesen ihm den Wunsch von den Lippen ab.
Klaus Köhler las aus Nimm die Alpen weg von Ralf Tarail, erschienen in der Edition Azur, Platz 7 der SWR-Bestenliste im Juni und August. Vielen Dank. Hubert Winkels, die Themen in diesem Text sind ja keine neuen. Es geht um Isolation in einem fremden Land, es geht um Familienkonflikte, das deutete sich ja auch in der Lesestelle gerade an, um Coming-of-Age-Erfahrungen. Das sind alles klassische Topoi der zeitgenössischen Literatur. Was bietet der Band literarisch?
Ich würde es mal mit einem Satz zusammenfassen. Er unterläuft das, was Sie gerade vorgeschlagen haben, was er sagt. Ich komme schon gar nicht so ganz klar damit, dass man sagt, okay, das ist eine Einwandererfamilie, man ist in der Schweiz, die haben ihre depravierte Stellung da und jetzt gibt es zwei Kinder, in der Familie waren es drei, weiß ich jetzt vom Autor selbst, die mit dieser Situation zwischen den Welten, also zwischen dem indischen Subkontinent und dieser winzigen, sehr, sehr reichen Schweiz klarkommen müssen. Die einen sprechen wohl mehr Indisch, unter normalen Umständen die Eltern und die Kinder offenbar nicht Schweizerdeutsch, aber schweizerisches Deutsch. Und wenn man das fest verankert hat sofort im Kopf, es ist nämlich nicht so, dass das Buch einen das sofort aufschließt. Ne? Also Sie müssen nur kurz irgendwo lesen über das Buch, ein Gespräch mit ihm hören, dann haben Sie die gesamte Geschichte. Das ist ein Migrationsliteraturstück. Wenn Sie das aber nicht tun, wie ich kriege das sozusagen vorgelegt, lese das einmal durch und weiß eigentlich nicht, wo vorne und hinten ist. Ich habe alle möglichen Ideen, was miteinander zusammenhängt, von Sumpfgegenden, von Abfallgegenden, von einem Audi-Fahrer, der offenbar bedrohlich und böse ist. Was verkörpert der? Das deutsche Autowunder, der Autofahrer mit der Power sozusagen. So, das alles muss ich mir mühsam sozusagen nach und nach aneignen und bin eigentlich zurückgeworfen auf die Sprachform, in der das da steht. Jetzt bin ich noch mal überrascht davon zu hören, dass soll mal 350 Seiten gehabt haben. Ich habe, glaube ich, drei Gespräche mit ihm gehört im Rundfunk, in dem das nicht vorkommt, obwohl er ausführlich über seine Eltern redet. Also ich hatte das Gefühl, ich bin sozusagen falsch informiert insgesamt. Nicht, weil der Inhalt nicht stimmt, sondern weil mir über die Gespräche mit ihm und über ihn viel mehr sagen über einen sozialen und einen persönlichen Raum, als mir die Gedichte, ich würde es mal so nennen, das sind Zweizeiler, das sind Dreizeiler, dürfte ich überhaupt kein Urteil abgeben, zum Beispiel, wenn das am Ende der ganzen Litanei sein sollte. Ich versuche eigentlich mein Urteil beim Reden zu entwickeln, also ich bin noch nicht so weit, das sozusagen, ernsthaft. Auch dass es Roman heißt, ist eine echt schwierige Sache, finde ich, weil das Roman, das Minimum, was man für einen Roman unterstellt, ist, ursprünglich hatte er mal sozusagen die Totalität der Welt oder zumindest die Totalität einer persönlichen Entwicklung als Gegenstand. Dann hatte er den Bruch, das nicht mehr funktionieren dieser Totalität, dieser Entwicklung zum Gegenstand, aber sozusagen als Minimalbedingung, dass er doch ein Stück eingebildete, zwar aber Realität vorstellt, die identifizierbar ist von dem, der es liest, im Gegensatz zur Lyrik. Tatsächlich kann man dieses Roman genannte Buch allerdings über sein, wie jedes Buch, ne, über sein Sprechen selber sozusagen aufschließen. Und das ist eigentlich die eigentliche Herausforderung, wie bei einem minimalistisch gebauten Gedicht. Was passiert da? Ne? Es ist extrem regelmäßig. Es arbeitet mit ganz vielen Wiederholungen, selbst in dem kurzen Ausschnitt, der auch noch inhaltsstark war im Vergleich zu dem anderen. Haben Sie einen Rhythmus, der wiederkehrt? Es sind immer die beiden, die sprechen, oder Ma und Pa werden angesprochen, sagen manchmal was, aber eigentlich sind es die beiden. Dann kann man so Orte sozusagen fokussieren. Ich sagte eben, da gibt es so eine Abfallhalde, da gibt es irgendwie ein Schwimmbad, dann gibt es einen See mit Halmen und Gesträuch, das gleichzeitig aber deren Augenwimper, deren Haare sein können. Und sie sprechen sehr, sehr stark über ihre Körperteile, also über ihre Hände, über ihre Füße, über ihre Nägel, über ihre Haare. Die ganze Kommunikation läuft eigentlich nicht über den normalen sozusagen sprachlichen Ausdruck, sondern über eine körperliche Ausdrucksweise, was jetzt innerhalb der Lyrik jetzt ja nicht so ungewöhnlich ist. Ne? Wenn ich Zunge sage für Sprache zum Beispiel, das ist jetzt eine der ältesten Metaphern der Welt, das kommt hier auch vor. Aber das ist sozusagen das Prinzip. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum passiert das so? Was macht die so körperlich, so eingehaust, so symbiotisch? Die zwei sind ja untrennbar sozusagen, das ist wie eine Figur und die wollen ihre Eltern im Grunde auch als eine Figur wahrnehmen. Dann wird gerne auf indische vielköpfige Gottheiten verwiesen, die dann eine Einheit bilden, sodass man so zwei Pole hat, die gegeneinander sind. Und die beiden sind halt am Anfang noch Infants, also nicht richtig sprachfähig, aber sie werden dann, das kriegt man dann schon mit im Laufe des Buchs, kommen sie in die Pubertätsnähe und können dann schon klarere Äußerungen in Richtung ihrer eigenen Emanzipation von den Eltern machen.
Jetzt haben Sie natürlich immer noch nicht verraten, was Sie von dem Buch halten, aber wir kommen ja später noch mal drauf zurück. Christoph Schröder, wir haben gehört, der Autor ist stark in der Öffentlichkeit, er spricht über dieses Buch und möglicherweise erfahren wir mehr über den Text in diesen Interviews. Tatsache ist, das ist ein Debüt, was stark gelobt wird, unter anderem auch wegen des Stils. Herr Winkels hat es gerade eben schon gesagt, auf knappem Raum gibt es da in kurzen Sätzen eindrückliche Bilder. Was halten Sie von diesem Miniaturstil?
Na, ich bin jetzt natürlich erstmal herausgefordert, nicht nur auf diesen Text, sondern auch auf Herrn Winkels Rede zu reagieren. Ich werde beides versuchen, weil ich bin einen ähnlichen Weg gegangen. Mir ging es, glaube ich, erstmal ähnlich. Also ich habe dieses Buch gelesen, ohne Vorkenntnis, habe mich durch diese mit Verlaub unendliche parataktische Öde, in der Banalitäten aneinandergereiht werden, gequält.
Also Sie sind schon viel deutlicher
als Ja, irgendwie muss es ja mal sagen. Man kann ja dann auch dagegen reden und habe dann gedacht, okay, möglicherweise fehlt mir ein Schlüssel zu diesem Text. Es kann ja immer mal sein, dass man etwas verpasst hat, dass man nicht gemerkt hat, dass es ein Referenzsystem gibt, weil ich dachte, das alles, das kann es nicht sein, ja? Die Enge, die soziale Kälte, die Schweiz, die Atmosphäre und so weiter. Und da habe ich eben auch angefangen, mir Interviews mit dem Autor anzuhören und habe festgestellt, doch, genau so ist das gemeint. Das will er und dann muss man halt sagen, wenn er das so will, dann ist dieses Buch wirklich krachend gescheitert, weil es funktioniert echt nichts darin. Wir haben auf jeder Seite 100 Metaphern, davon sind 99 schief oder sagen wir Bilder. Dieser Text ist auf eine unglaubliche Weise pathetisch. Also es gibt ja so auch ein Pathos der Kargheit und des Schweigens. Das bedient dieses Buch auf jeder Seite. Und ich frage mich wirklich, woher diese Begeisterung für ein Buch kommt. Sie sagten es gerade, Herr Winkels, auf andere Weise, dass tatsächlich alle Ansprüche, die es eigentlich hat, so massiv unterläuft.
Ich würde erst gern mal auf dieses, dass man Vorwissen braucht, um das Buch zu verstehen oder so einzuordnen. Das finde ich stimmt nur teilweise. Also zum Beispiel dieses mit Indien stimmt. Ich glaube, das fällt im Buch gar nicht, dass die aus Indien kommen. Das weiß man dann, weil wenn man googelt oder ein Interview hört, dass der Autor daher stammt. Aber andere Sachen sind in dem Text vorhanden, wenn man ganz genau liest. Jetzt in der Szene, die wir gehört haben, die essen da dieses Käsefondue und der Vater macht ein Kreuz daraus. Das ist der Hinweis, dass es halt um eine christliche Familie geht, was sehr wichtig ist im Verlaufe des Romans, weil dieser junge Y, der ganz anders aufgenommen wird in der Schweiz, eben einen muslimischen Background hat, was ja ein Thema des Buches ist, in dem es um Rassismus, aber auch um Klassismus geht und um diesen Klassenaufstieg. Und ich für meinen Teil habe das in dieser Form noch nie so gelesen. Und diese Bilder, ich fand die überhaupt nicht abgegriffen, sondern ich habe gerade daran geschätzt, dass die oft so doppelt oder mehrfach kodiert waren. Also dieses sich im Nacken sitzen ist einmal wirklich diese Enge, als die Eltern noch nicht den sozialen Aufstieg geschafft haben. Dann aber auch diese körperliche Symbiose zwischen den Geschwistern. Und dann gibt es bestimmt noch andere Sachen, auf das das verweist. Und das fand ich sehr kunstvoll aufgelöst. Und ein letztes, ich bin immer dankbar für Autoren und wir haben es gesagt, das ist ein Debüt, die eine Geschichte auf neue Art versuchen zu erzählen. Er macht ja auch neue Erfahrungen, also es ist eine Erfahrung, die man halt heute macht. Er kann jetzt nicht mit den Mitteln von vor 100 Jahren von A bis Z so eine Geschichte erzählen, das scheint mir irgendwie plausibel.
Die Bilder sind nicht abgegriffen, die Bilder sind schief. Das, was erzählt wird, finde ich relativ abgegriffen. Und wir haben ja jetzt eine Lesung schon gehört, die auf eine Art und Weise diesen Text dargestellt hat, die sehr lebendig ist. Nur mal ein Beispiel. Es gibt einen Unfall, einen Autounfall. Die Geschwister werden von einem Auto angefahren. Da heißt es dann, das Blech der Autos staut sich auf. Das finde ich schon mal ein unglaublich gesuchtes Bild. Und dann heißt es, mit einem Auge sehen wir die Risse auf unseren Körpern, die nur halb so tief sind wie die Beulen auf den Karosserien. Wir landen mit unseren Körpern im Krankenhaus. Und das in Gedichtform.
Sie hatten keinen Rücktritt und sind hinten drauf gefahren, wenn ich das mal sagen darf. Das musste ich aber auch in drei dreimaligem Lesen solche Szenen, ja, kann man dann sozusagen Stück für Stück festhalten und sich umrahmen und dann hat man es. Das ist aber, wenn man das im Fluss liest, geht das weg. Ich will jetzt auch nicht sagen, wir haben jetzt zwei Gegenpole, jetzt macht man irgendwo eine Vermittlung in der Mitte. Bitte. So funktioniert das bei Literatur meistens ja nicht. Aber es ist natürlich nicht ganz weit weg voneinander, wenn man sagt, dass er alle möglichen Konventionen unterläuft. Mhm. Jetzt muss ich mal eine Klammer aufmachen. Ne? Also Konvention im sprachlichen Ausdruck in dieser Form von Lyrik, ich nenne es jetzt mal Lyrik, obwohl Roman draufsteht, zu unterlaufen geht nicht mehr. Also die Avantgarde, sofern man überhaupt dann mit Buchstaben arbeitet und nicht performativ in den Raum geht, die hat alles durchgespielt. Es gibt hierfür natürlich in der konkreten Poesie Beispiele noch und noch. Das ist
dann wäre aber doch die Frage wichtig, was oder was für eine Textsorte ist es? Wenn man sagt, es ist ein Roman, würde ich auch sagen, es unterläuft klassische Erzählstrategien, ganz offensichtlich. Mhm. Wenn man sagt, es ist Lyrik, dann würde ich auch mal eher so argumentieren wie Sie. Das haben wir dann in dieser und jener Form schon mal gehabt. Also ist es eine Mogelpackung?
Aber das ist ja eine interessante Frage, die man generell mal behandeln könnte, die gar nicht anhand dieses Beispiels nur. Was ändert sich eigentlich dadurch, dass Roman draufsteht oder Poem zum Beispiel? Also so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, wäre das ja der entscheidende Unterschied. Man könnte aber, finde ich, mit spontan, mit mehr Recht sagen, egal was draufsteht, wir haben mal diesen Text und jetzt gehen wir mit ihm um. Aber ich halte es trotzdem nicht für trivial. Ich halte es nicht für trivial. Da steht nicht umsonst Roman. Das wird wirklich lange, lange ausbaldowert gewesen sein von ihm und von dem Verlag. Nur mein ersten Gedanken, kurz zurückzukommen, ist, also dieses anders sprechen wollen, das ist wirklich erkennbar. So. Das hat Verzerrungen zur Folge, die man dann irgendwie, wie war Ihr Ausdruck für schiefe Bildlichkeit? Sozusagen zur Folge. Das ist fast ein bisschen die Bedingung. Also wenn ich mich nicht anpasse an die Erwartung eines Bildes, dann ist das Bild logischerweise schief. Und er arbeitet damit, das würde ich ihm wirklich zugestehen, dass er das tut. Ich finde aber, dass die Konsistenz, die er dabei erzeugt, ja, das tut er schon, aber mühsam erkämpft es. Also wirklich über einen unendlichen Wiederholungswust, den man eine Weile ja ganz schön findet. Wenn Dinge wiederkommen, findet man die immer schön. Das ist ja die Repetition, ist ein ästhetisches, ist ein ästhetisches Prinzip. Ohne Repetition keine Musik, kein nichts. Aber so wie er es macht, ist es, finde ich, etwas zu mühsam.
Ob da Roman draufsteht, also in den meisten Fällen, das wissen wir, ist das der Verlag, der das gerne möchte. Ich habe jetzt aber auch von anderen...
Aber ihn glaube ich nicht, wie ich ihn eingeschätzt habe, nach diesen Gesprächen, der ist ja auch Dramaturg, der macht Theaterstücke, der macht Hörspiele, der arbeitet ja nicht, der ist ja nicht ein Debüt in seiner Arbeit insgesamt, sondern der wird das schon, glaube ich, ganz dezidiert gewählt haben. Und ich finde es auch eine tolle Aussage zu sagen, das ist ein Roman. Also ich finde es eigentlich wahnsinnig interessant. Also der Roman kann ja alles. Man nennt ihn ja ein Omnivor. Ja? Also der Roman frisst einfach alles. Aber nicht so wenig.
Aber es bezieht sich aber manchmal gerade bei jüngeren Autoren und Autorinnen gar nicht auf dieses Formale, sondern rein darauf, dass sie feststellen wollen, dass es fiktiv ist. Also dass es sich um Fiktion handelt und nicht um ihr eigenes Leben. Deswegen wollen manche Roman drauf haben.
Ich glaube, diese Frage werden wir letztendlich nicht lösen. Und inwieweit es Fiktion ist oder nicht Fiktion ist, kann man vielleicht in all diesen vielen Interviews auch nochmal nachhören. Nehmt die Alpen weg von Ralf Tarrail, erschien in der Edition Azur, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 3 und damit zum neuen Buch von Esther Kinski, einer Schriftstellerin, die für ihr umfangreiches Werk mit zahlreichen namhaften Preisen ausgezeichnet wurde, zum Beispiel mit dem Preis der Leipziger Buchmesse und zuletzt mit dem Kleist-Preis. Weitersehen, und zwar getrennt geschrieben, heißt ihr neues Prosawerk, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Shirin Sochitravala, wer sieht in diesem Text denn weiter und vor allem, wo findet dieses Weitersehen statt?
Dieses Weitersehen kann nach Esther Kinski eigentlich nur im Kino stattfinden und auf keinen Fall zu Hause, wenn man sich dort auf dem Fernseher irgendwas von Netflix oder auf dem Laptop gar anschaut. Also Weitersehen ist einerseits diese Steigerungsform wirklich von Fernsehen und hat natürlich auch immer diesen Subtext, dass es wie eine Horizonterweiterung ist. Dieses neue Buch ist eine Mischung aus Reisebericht und einer, kann man sagen, einer Grabrede auf das Kino. Das ist ja, wir sitzen hier in Mainz. Hier sollen 2 von 4 Kinos geschlossen werden. Das ist ja ein Phänomen, das man zumindest in Europa überall antrifft. Und sie fährt nach Ungarn und entdeckt dort ein stillgelegtes Kino, ein runtergekommenes, und bringt das wieder zum Leben und zeigt dort auch Filme. Und für Esther Kinski ist das Kino sowas wie ein Zufluchtsort, auch ein Ort der Verheißung. Und sie fürchtet, dass wenn wir diese Kinokultur verlieren, dass wir dann einen ganz wichtigen Teil des öffentlichen Raums preisgeben.
Ja, und wie sich das anhört, überhaupt um ein Gefühl für diese ja sehr stimmungsvolle, präzise Sprache von Esther Kinski zu bekommen, liest nun Kruna Savic aus Weitersehen von Esther Kinski. Bitte sehr.
Jedes Kino hat eine spezifische Atmosphäre und Ausstrahlung. Sie lässt sich nicht so leicht definieren und gewiss nicht an Konkretes binden. Wo es Projektoren gibt, scheint jedes Kino seinen eigenen, unnachahmlichen Niederschlag zu erzeugen, der sich aus einer Mischung von Projektorstrahl, Erwartung, Traum und Staub zusammensetzt. Aus der nur an diesem Ort so proportionierten Verflechtung von Außen und Innen, von Geschichten und Geschichte, von den Verschränkungen der Einsamkeiten in den Blicken aus dem Dunkel mit der Welt, die sich auftut und all diese Blicke in sich aufnimmt. Jedes Kino hat seine Stamm- und Zufallsgäste, seine Schläfer und Flüsterer und seinen Geruch nach Staub, Linoleum, Straße, Schweiß und Parfümiertem, sein eigenes Dunkel, schwach erhellt vom Leuchtzeichen für Toilette und Notausgang. Das Kino ist ein Raum der Erwartungen, die selten enttäuscht werden, nicht einmal von einem schlechten Film. Denn immer heißt es, weitersehen als zuvor, einen Horizont erkunden, den es ohne die Leinwand nicht gibt. Auch dieses Kino, mitten in einem ungarischen Dorf, das mal eine Stadt gewesen war, hatte seine Einmaligkeit, die die Luft über den hochgeklappten senfgelben Sitzen erfüllte und langsam in Erwiderung der Blicke, die sie suchten, erwachte. Alles hier hatte lange geschlafen. Die Sitze, die dicken Vorhänge an den Türen zwischen Foyer und Zuschauerraum, die Projektoren, die vor Jahren zwischen Auge und Leinwand gesponnenen Verständigungsfädchen hatten geschlafen und waren an etwas hängen geblieben oder hatten sich zwischen den Beinen der Sitze verfangen und waren sich selbst überlassen geblieben. Von dort oben durch die Scheibe, die den Projektionsraum von den obersten Sitzreihen des Balkons trennte, ahnte ich etwas von dem Stück Leben, das das Kino für Menschen hier vorgestellt hatte. Einen Zufluchtsraum und Hoffnungshorizont zwischen den Wänden, wo doch so viel Horizont ringsum war. Jede Straße draußen führte darauf zu. Die Menschen, die ich draußen beobachtet hatte, die Zeitlupenradler und Gehsteigfegerinnen, die Feldarbeiter und Gärtnerinnen, die Verblühtes aus den Gemeindebeeten zupften, konnte ich mir zwar nicht recht auf diesen Klappsitzen vorstellen, sie wirkten bei allen neugierigen Starren so in sich gekehrt und dem Sehen ins Weite abhanden gekommen, doch sie mussten es ja gewesen sein. Die Foyer und Zuschauersaal füllten, ihre Mäntel und Jacken an der Garderobe abgaben, um etwa den Mann der Friseuse zu sehen und aus dem Film etwas davonzutragen, das sich nie mehr ganz wegwischen ließ.
Kruna Savic las aus Weitersehen von Esther Kinski, erschienen im Surkamp Verlag. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juli, August. Vielen Dank. Christoph Schröder, in diesem Buch wird ja nicht nur über das Kino als einen Ort der kollektiven Erinnerung nachgedacht. Es passiert ja auch einiges, das muss man schon noch erwähnen. Vor allem gibt es eine ganze Reihe von Figuren, die da auftreten und aus einer ganz anderen Welt zu kommen scheinen. Da gibt es etwa diesen alten Kinovorführer Yoji. Wie nähert sich die Autorin diesen Figuren und wie schafft sie es schließlich, mit deren Hilfe dieses alte Mozi, so heißt es im Ungarischen, wieder zu eröffnen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das wirklich Interessante und Gelungene an diesem Buch. Und ich glaube, das ist auch ein Verfahren, das Esther Kinski in früheren Büchern bereits angewendet hat und das mich auch immer wieder an ihre Seite bringt. Denn ich muss jetzt mal ganz persönlich gestehen, das Kino und das Kinoerlebnis und so weiter sind überhaupt nicht mein Thema. Es interessiert mich nicht wahnsinnig. Ich bin kein Kinogänger, ich bin auch nicht so ein Cineast. Also insofern, das Thema an sich hat mich gar nicht so sehr interessiert. Und trotzdem habe ich dieses Buch wahnsinnig gerne gelesen. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und das liegt daran, dass Esther Kinski eine feine Beobachtungsgabe hat und dass sie diesen Wechsel aus Reflexion und Beobachtung so organisch zu einem Text zusammenbringt, dass das immer interessant ist, dass man immer etwas, naja, ich will ja nicht sagen, daraus lernt, aber dass man sozusagen eine Plastizität vor Augen hat, auch vor dieser Landschaft. Wir haben noch nicht über diese Landschaft gesprochen, diese pannonische Tiefebene, in diesem Fall an der Grenze zu Serbien, die sich ja quer rüberzieht bis nach Österreich, auch Neusiedler See und so weiter. Also diese Verbindung von Landschaft und Atmosphäre und Biografien eben der Menschen, die in dieser Landschaft sitzen, das kennt man auch aus Rombo, aus dem ganz tollen Roman, den sie zuletzt veröffentlicht hat. Dann wird das eben auch konkret und anschaulich. Und nur ein Beispiel, so eine Formulierung wie, das Haus hatte ein mattes, warmes Vergangenheitsgelb. Wir können uns, glaube ich, alle sofort vorstellen, was für ein Gelb das ist. Dann sind ja auch noch Fotografien in diesem Buch. Und diese Fotografien finde ich gar nicht mal so wahnsinnig anschaulich und dokumentarisch, sondern eher so ein bisschen verschleiernd sogar. Und ich glaube, das soll auch so sein. Und konkret zu werden, wie schafft sie das, dieses Kino zu leben, zu erwecken? Sie kommt dorthin in diesen Ort, sie sucht sich Verbündete, sie kauft dieses Kino und dann fängt sie an, daran zu arbeiten, diesen Raum, diesen Kinoraum, den sie als öffentlichen Raum bezeichnet. Das ist ja so diese Gratwanderung, diese Ambivalenz. Sie sagt zum einen, das ist ein öffentlicher Raum und zugleich, wenn das Licht ausgeht, ist es ja auch ein wahnsinnig privater Raum, den man aber mit anderen teilt. Und diesen Raum quasi rekonstruiert sie in diesem Kino und auch in diesem Buch.
Es gibt dann hinten raus eine, sagen wir mal, dramatische Entwicklung, die darf man auf gar keinen Fall verraten. Das ist ja völlig klar, weil es passiert Unglaubliches mit diesem Kino. Ich sage das auch nur, damit es nicht doch jemand verrät. Aber vielleicht schauen wir uns nochmal den Stil dieses Textes an, Hubert Winkels. Ich könnte Sie jetzt natürlich fragen, ob Sie jetzt großer Cineast sind oder ob Sie mit der Kinobrille auf diesen Text schauen. Aber mal abgesehen davon, ob man sich wiederfindet in der eigenen Kinobiografie, was zeichnet diese Prosa aus?
Es geht schon auch ums Kino, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es geht nicht nur ums Kino oder es geht noch nicht mal wesentlich ums Kino. Wenn man frühere Bücher, das ist ja für die Runde jetzt vielleicht nicht ideale Bezugsrahmen, die früheren Bücher von ihr mitnimmt, dann sieht man ja, dass sie über das Beobachten und das Kadrieren, also sozusagen das Ausschneiden einer Landschaft und einen Blick darauf richten, vorher aber schon genau ausgewählt habend, was sie sieht in Hain, als sie von Friedhof zu Friedhof ist, ist eine Reise auf den Spuren der Etrusker, die durch ihre Gräber bekannt sind. Am Fluss folgt sie einem Fluss und liest nur die Sedimente von Dingen, die in dem Fluss gelandet sind, von Gebäuden, Fabriken, die irgendwann mal am Ufer gestanden haben, bis hin zu Importen aus Indien, ja, die dahin gefahren sind und irgendwann die Farbe am Ufer mitbestimmt haben, irgendein Safran, das sie auf Indien zurückführen kann. Das heißt, sie sucht eigentlich so eine Art Zwischenwelt, in der etwas nicht vollständig da ist, so wie wir es erzählerisch einfach verhandeln würden, aber auch nicht dem Tod völlig übereignet ist. Das heißt, das ist ein Zwischenreich.
Also naja, sie sucht nach Partikeln der Erinnerung, die sie in der Landschaft und in den Verfallsresten der Kultur wiederfindet.
Kann man so sagen. Man kann aber auch sagen, man könnte auch sagen, das sind ja Zombies, wenn jetzt jemand gesagt hätte, würde ich auch zustimmen. Aber sozusagen die Idee ist so eine platonische. Also was ist in Ihrer Sicht, ist nur ein schwaches Abbild von etwas, was ideell vielleicht irgendwo anders ist, uns aber nie zugänglich ist. Und wir sollten nicht so tun, als ob das starke, propere Leben uns versichern könnte, dass etwas real und stark ist, sondern sehen, wo die Geister der Toten, aber auch die Magie der Dinge tatsächlich immer in Wirkung ist. Dazu muss ich aber meinen Blick ändern. Dazu muss ich anders benennen, dazu muss ich irgendwo anders hingehen. Und kann unter anderem, deswegen sagte ich am Anfang, das ist nicht nur ein Kinoroman, kann unter anderem auch ins Kino gehen. Aber eben nicht heute in Avenger-Filme im Cineplex. Das eben nicht, sondern es geht gar nicht um die Filme, glaube ich. Es geht auch nicht um die Filmhelden, sondern es wird auch kein Kino eröffnet. also ich übertreibe mal ein bisschen, sondern es wird geschlossen. Die ganze Arbeit geht eigentlich nur darum, jetzt ohne den Schluss zu verraten, kann man das nicht besprechen. Es kann nicht funktionieren. Es hat nie funktionieren sollen. Die Stellen in dem Text, wir haben jetzt eine auch gehabt, wo Leute eine rau verputzte Wand abgreifen, auf denen mal Filme projiziert worden sind, weil sie noch glauben, ein bisschen zu erhaschen von dem Leben, das auf dieser Wand war. Das ist das, worum es hier geht. Selbst in der Passage, die wir gerade gehört haben, die vor Jahren zwischen Auge und Leinwand gesponnenen Verständigungsfädchen hatten geschlafen und waren an etwas hängen geblieben. Das ist ein reales Nichts, das aber in ihrer Ausdrucksweise sozusagen eine schwache Substanz hat. Um die schwache Substanz geht es, die wir vergessen, weil wir das pralle Leben dauernd suchen. Und sie ist aber auf der Suche zwischen dem Tod und zwischen dem prallen Leben nach dieser schwachen Substanz, die alles grundiert, die alles umgibt, die wir aber geflissentlich immer übersehen, weil wir so taffe Macher sind sozusagen, so fortschrittlich und stark. Deswegen geht sie an so Orte auch. Sie geht ja noch nicht nur nach Ungarn, sondern doch dahin, wo Ungarn ganz an der serbischen Grenze ein Ort, der von allem völlig abgehängt ist. Und das ist in jedem Buch von ihr so. In Rombo ist es am Tagliamento in Norditalien. Der River Lee, ja, kennt kein Mensch. Das ist ein Nebenfluss, der total versifft ist seit Jahrzehnten, ja, der Themse, wo keiner sich rumtreibt. Das sind die Orte, die sie sucht.
Ich würde aber trotzdem sagen, dass es ganz wesentlich auch um das Kino geht in diesem Buch und dass das Esther Kinski sehr wichtig ist, weil sie ja wirklich diese Cineastin ist, die, wenn sie in Wien ist, wie ich gelesen habe, jeden Tag ins Kino geht. Natürlich geht sie nicht ins Cinestar. Ich glaube auch, dass sie, wenn sie über Film spricht, dass es ihr um das Material, also dass sie Zelluloid-Filme meint, wenn sie darüber spricht. In einem Interview hat sie gesagt, dass das Kino für sie so ein Ort der Heilung ist und ganz viel von dem steckt auch in diesem Buch.
Also Weitersehen von Esther Kinski erschien in der Bibliothek Suhrkamp, steht im Juli bzw. August auf Platz 3 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch und zwar zum neuen Roman. Das ist, glaube ich, der zweite von Tonio Schachinger, der, interessante Verbindung, in Indien geboren wurde und in Wien aufgewachsen ist. Echtzeitalter heißt sein Buch, das im Rowohlt Verlag erschienen ist und auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August steht. Christoph Schröder, der Schauplatz dieses Romans ist ein traditionsreiches Internat in Wien. Können Sie mal beschreiben, wie diese Anlage im Roman beschrieben wird?
Ja, also dieses Halbinternat, wie es heißt, heißt im Roman Marianum, hat aber ein sehr reales Vorbild, nämlich das Theresianum in Wien, das Tonio Schachinger selbst auch als Schüler besucht hat. Durchaus eine Schule mit einem gewissen elitären Anspruch, auch eine Schule, auf der relativ reiche Kinder ihre Schullaufbahn absolvieren, aber immer noch eine staatliche Schule. Das merkt man vor allen Dingen auch an den Lehrern, die sozusagen sehr heterogen sind, auch in dem, wie sie auftreten. Und diese Schule wird gleich auf den ersten Seiten beschrieben als ein sehr, sehr schönes Gelände mitten in der Stadt mit Sportplätzen und sehr schönen Klassenräumen und so weiter. Aber der Erzähler merkt auch sofort, drumherum ist ein hoher Zaun. Ja, weil nämlich man während der Schulzeit dort tatsächlich gefangen ist. Es ist eine Pforte, man muss sich anmelden, man muss sich abmelden und so weiter. Also es ist sozusagen ein Gelände, das, wenn man es besichtigt und die Eltern besichtigen es ja und gucken, geben wir unser Kind dorthin, den Schein vorspiegelt, hier geht es sehr freiheitlich zu und vielleicht möglicherweise auch recht liberal. Und dann merkt man aber, wenn man drin ist, man ist eingesperrt und so ganz und gar liberal geht es dann doch nicht zu, sondern vielleicht so, wie es halt, ich kenne Wien nicht allzu gut, aber wie es vielleicht in Wien auch gerade zugeht. Also die sehr verehrte Wiener Kollegin Daniela Striegel hat geschrieben, dass dieser Roman und diese Schule ein perfektes Abbild der Wiener Gesellschaft auch ist. Und es gibt auch da irgendwann einen sehr interessanten Satz, wo es dann heißt, Wien ist eine Stadt, die davon geprägt ist, dass lauter Wahnsinnige sehr, sehr normal sich darstellen.
Ja, das trifft wahrscheinlich auch auf den Klassenlehrer Dolinar zu, über den wir wahrscheinlich nachher auch etwas genauer sprechen. Und um die eisernen Prinzipien dieses Klassenlehrers Dolinar befasst sich nun auch die folgende Lesepassage aus Schachingers Echtzeitalter, die nun Klaus Köhler vorträgt. Bitte sehr.
Die drei goldenen Regeln, nach denen er seine Klassenlektüre auswählt, lauten: nichts aus dem 20. Jahrhundert, keine Übersetzungen und nichts, was nicht als Reklamheft erhältlich ist. Bricht er selbst diese Regeln, wie für den Tod in Venedig, den es nur als Fischertaschenbuch gibt, oder für die Übersetzungen von Jane Austen, Pushkin oder Federico García Lorca, kann eine besondere biografisch begründete Vorliebe für die Themen des Textes oder seinen Autor vermutet werden. Franz Innerhofers Schöne Tage und Felix Mitterers Kein Platz für Idioten stehen unter dem größten Druck, ihren Platz im Kanon zu rechtfertigen. Beide sind nach 1945 geschrieben worden, eine Ausnahmestellung, die sie mit nur zwei anderen Büchern teilen. Bernhards Heldenplatz und Hochwelders Das heilige Experiment. Mit jedem dieser Texte möchte der Dolinar seinen Schülern etwas sagen. Und je mehr seiner Regeln er zu brechen bereit ist, desto wichtiger ist es ihm. Mit Innerhofer und Mitterer möchte der Sohn Kärntner Bauern seinen verwöhnten Wiener Schülern zeigen, welcher Brutalität er selbst als Kind am Land ausgesetzt war, aber auch den Stolz, den er spürt, dass die tiefste und grausamste Provinz in Österreich die größte Literatur hervorgebracht hat. Hochwälder soll sie lehren, dass es noch ein zweites Österreich im Verborgenen gibt, einen Kanon der Unmodernen, Konservativen, und Bernhard, dass man auf Hass und Verachtung mit Hass und Verachtung antworten muss. Trotz ihrer thematischen Verdienste reichen die Genannten natürlich nicht an die wirklich Wichtigen heran, an Schiller und Lessing, Stifter und Grillparzer. Der Autor ist, mag es auch überall sonst anders sein, beim Dolinar größer als sein Werk. Oder anders gesagt, Werke sind groß, wenn sie von großen Autoren stammen. Und groß waren Autoren, bevor sie anfingen, die Sprache kaputt schlagen zu wollen, vor Büchner. Der Dolinar lebt in der Vorstellung, es sei für Menschen, deren Eltern es sich leisten können, 600 Euro Schulgeld pro Monat zu zahlen, wichtig, einen Mörike, einen de la Motte Fouquet und einen Anzengruber gelesen zu haben, nicht um daraus etwas mitzunehmen, wie man es neuerdings ausdrückt, sondern um sagen zu können, man kenne es, um es einzuordnen. Ja, ja, Anzengruber, Sozialdrama, Das vierte Gebot. Und das ist im Grunde auch, was er nach 8 Jahren extensiver Klassenlektüre bei seinen Schülern erreicht, nach endlosen Stunden, in denen sie sich durch Stifter oder Thomas Mann gequält haben, abgeprüft und fertig gemacht wurden. Dass sie sagen können, ja, Kabale und Liebe habe ich gelesen, und Kabale heißt in etwa das gleiche wie Intrige. Er will höhere Söhne und seit 2002 auch höhere Töchter für die Salons ausbilden, in denen Kapital und Kultur aufeinandertreffen, um über Kleist oder E.T.A. Hoffmann zu debattieren, und weiß in Wahrheit selbst, dass die vermögende Klasse sich nur noch sehr marginal für Kunst interessiert und wenn, dann für Malerei oder Film oder Architektur, für Kunstrichtungen, bei denen Geld einen Vorteil verschafft, aber niemals für Literatur.
Klaus Köhler-Lars aus dem Roman Echtzeitalter von Tonio Schachinger, erschienen im Rowohlt Verlag. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Frau Suchitra-Waller, mal abgesehen von der Campusgeschichte, geht es in dem Roman zunehmend um eine Art Parallelwelt, in der Schachingers Protagonist Till dann auch abtaucht. Es geht um Computerspiele, und ich habe mich zeitweilig bei der Lektüre gefragt, muss ich überhaupt etwas von diesen Computerspielen verstehen, um den Ausführungen folgen zu können? Wie ist es Ihnen bei der Lektüre ergangen?
Ich habe mich das nicht gefragt, weil ich von Computerspielen gar nichts verstehe und dachte, ich lese jetzt einfach mal, was er schreibt. Und er führt einen da ja auch ein, wobei mir das auch an Stellen zu viel wurde. Aber um was es ihm eigentlich, glaube ich, geht, wir haben jetzt die Stelle gehört mit diesen ganzen Literaturbeispielen, dass das eben die Welt ist, in die sich die Hauptfigur, also Till, versenkt. Und seine Mutter möchte ihn natürlich immer dahin bringen, wie der Lehrer auch, Bücher zu lesen, weil das die bessere Freizeitbeschäftigung sei. Und er zeigt eigentlich mit dieser Parallelwelt, in der er sich befindet, dass es vielleicht eine ähnliche Art des Eskapismus ist und genau so ein nicht echtes Leben, weil ich glaube, das ist das eigentliche Thema so ein bisschen, was ist das Echte, was das Fiktive in diesem Roman, deswegen auch der Titel. Ich habe es mich nicht gefragt, aber man hätte sich es fragen können, ob man da Spezialist sein muss, weil es wirklich großen Teil einnimmt.
Hubert Winkels, es gibt ja so ein Grundsatzthema in diesem Roman. Und zwar der Erzähler macht sich, wir haben das ja auch in der Passage gehört, über den Bildungsdünkel des Internats lustig. Kurioserweise liest sich jetzt Schachingers Prosa selbst eher, sagen wir mal, gediegen bürgerlich. Also es ist klassisch irgendwie erzählt. Ist das ein Widerspruch?
Nein, am Ende würde ich sagen, das Buch löst völlig ein, was Herr Dolina will, der Deutschlehrer mit den repressiven Mitteln, wenn ich es ganz krass als Antwort geben sollte. Der Dolina fällt sozusagen schon raus aus dem ganzen System. Ja? Also wir haben ja eben gehört, der ist ein Kärntner Bauer. Und der würde sich diese Schule nie erlauben können. Während ansonsten die anderen Lehrer ja auch mit, weiß ich nicht, irgendwie mit ihrer Physik und ihrer Mathematik und so und ihrem Instrumentenraum beschäftigt sind und so, ist er die totale Ausnahme. Und er hat eine strenge und eine repressive Qualität, wie man sie im Grunde aus Internatsromanen vom Anfang des 20. oder 19. Jahrhunderts kennen würde. Ich bin sicher, die gibt's in Wien nicht mehr, die wird's auch nicht mehr geben. Es gibt auch solche Curricula nicht, die das zulassen. Das ist ja wie eine Karikatur. Ich finde in dem Fall eine gelungene Karikatur, der einfach diesen Kanon, sofern er schon bei Reklam sozusagen festgehalten ist, in Gelb, nur dann nimmt, aber natürlich die österreichische Literatur im Wesentlichen. Und im Zentrum steht jetzt Brigitta, eine Novelle von Adalbert Stifter, die jetzt nachzuerzählen, völlig in eine 19. Jahrhundert und da schon imaginierte Traumwelt sozusagen des Adels und des guten Mädchens, das hässlich ist, aber herzensgut und die am Ende sozusagen den Adligen heiratet. Und das ist im Grunde sozusagen dieses österreichische Monarchieprinzip als tief verwurzelt, wird in diesem Dolina nochmal diktatorisch. Und der kriegt halt diesen diktatorischen Raum von ihm auch zugeordnet. So viel Macht hat kein Lehrer. Der kann ja auch die Eltern beliebig abservieren, der kann den Direktor beliebig abservieren, die gibt alle Regeln vor. Der wird sozusagen wie ein Diktator aufgebaut und der Junge arbeitet sich daran ab. Er ist dauernd auf der Flucht. Es gibt wahnsinnig lustige Szenen, finde ich, wenn die diese Reklambücher die nicht haben, und zwar zum dritten Mal nicht haben und dann über die Mauer klettern und in eine Buchhandlung, die ich auch noch kenne, sozusagen rasen von da aus. Wir kennen ja vielleicht alle, das Theresianum ist direkt neben dem ORF auf der Argentinerstraße. Also was kennt man denn? Rasen die zum Schwarzenbergplatz in eine Buchhandlung und am Ende finden sie zwar einen kommentierten Text, den sie suchen, aber von Suhrkamp. Das geht überhaupt nicht. Fluchen, schmeißen das weg und rasen wieder zurück. Und dann lässt das zu Hause liegen. Also das ist schon Slapstick zwischendurch. Karikatur dessen, was man mit, ich bin am Schiller-Denkmal vorbeigekommen, als ich hier hingekommen bin, was man mit deutschen Klassikern oder deutschsprachigen Klassikern so anrichten kann. Das Computerspiel selber, ich finde, das ist nicht so ausführlich. Er hat selber auch zugegeben, er hat selber keine Ahnung davon und hat sich da sozusagen ein bisschen reingefext. Aber er ist keineswegs dieser Spieler gewesen, sondern er wollte dieses Modell haben. Und davon ist auch der Titel, ne? Das ist Echtzeitalter. Das heißt eigentlich noch nichts anderes, dass wenn er spielt, sozusagen ein Kampfspiel, dann gibt es irgendwo auf der Welt einer, der zur selben Zeit mit ihm jetzt als Gegner spielt. Also er drückt einen Knopf und der andere drückt einen Knopf. Und wer schneller ist oder den besseren Knopf drückt, hat gewonnen, vereinfacht gesagt. Das ist mit Echtzeit gemeint, was den Roman den Titel gibt. Während die Nicht-Echtzeit, denn auf einer anderen Ebene, glaube ich, des Titels, ist Brigitta von Stifter. Das ist wirklich ein versunkenes Jahrhundert. Und mit diesen beiden Sphären spielt er und bindet so die Psyche seines Helden Till in diese Konstellation ein. Und das alles ist, finde ich, ein bisschen gekonnt, ganz witzig. Man kann es gut finden. Es kriegt einen gewissen Dreh, einen Spin, der nicht schlecht ist, in die tatsächlich viel längere zweite Hälfte des Romans, also ich dachte, ich hatte nach dem Lesen erst das Gefühl, das ist 80% Schule und dann kommen so 20% Liebschaft mit Feli und Drogen und so weiter. Tatsächlich ist das viel länger. Also dieser Teil, wenn es auf die letzten Jahre der Schule zugeht und einige Schüler sich extrem viel Freiheiten herausnehmen und das Leben erkunden und tatsächlich es zu leidenschaftlichen Liebesverhältnissen außerhalb kommt, kriegt der Roman sozusagen eine Weite, die er die ganze Zeit nicht hat, weil er so eng gestrickt ist durch diese Mauer. Der hat ja einfach nur die Mauer und die Zeitbegrenzung. Und dann kriegt er so einen Ausblick nach außen, was ich dann aber als inhaltliche Pointe wirklich gut fand. Also, dass die Feli, sozusagen die Geliebte des Helden, die er immer für ungreifbar für sich hat, mit der sozusagen hat er denn ja tatsächlich ein Verhältnis, die, wie man heute sagen würde, ist ein POC. Das kommt aber nie vor. Sie ist auf jeden Fall eine Farbige. Das ist von der Familiengenealogie, die zweimal kompliziert erzählt wird, zwingend, aber es kommt nie vor. Und sie hat schwarze Locken, sie kifft, sie säuft, sie kotzt, sie macht alles besonders im Extrem. Aber was sie vor allen Dingen macht, ist, es gibt eine von allen belachte Idee, wir machen ein kleines Literaturzentrum in der Schule, also ein Literaturhaus. Und das Erste, was einem besonders blöden Blödmann einfällt, ist zu sagen, dann schreiben wir doch mal über Orte in Wien, die Geschichte geschrieben haben. Ja? Und diese Feli, die gerade genannte, schreibt jetzt über die Schule als Ort sozusagen, die Brutstätte des Faschismus in Wien, ja, mit Schuchnigg und allen möglichen Leuten, die da waren, und kriegt sofort von der Schule und der ganzen Institution den ersten Preis und ist eine Heldin der Literaturszene, sogar von den Dolina, sodass alles, was vorher aufgebaut ist, sich durch diese Zustimmung zu diesem Mädchen auf einmal für einen kurzen Moment komplett verkehrt. Und das fand ich dann schon die Erzählperspektive, nicht des Romans, ne, die daran gerühmt wird, ist die des österreichischen Adlers, der am Eingang der Schule steht oder über der Schule schwebt. Das ist der Erzähler der Geschichte von Feli, die am Ende sozusagen den Durchmarsch macht als Heldin. Auf so einer praktischen Erzählstrategie-Ebene, finde ich, macht er seine Sache eigentlich ziemlich gut. Ohne dass ich jetzt sage, das ist jetzt irgendwie was ganz Außergewöhnliches, aber er macht's gut.
Da würde ich doch schon widersprechen. Ich finde das schon sehr außergewöhnlich. Ich versuche mal so auf ein paar Dinge zu rekurrieren. Ich finde dieses Buch ganz großartig, weil es auch so witzig ist. Das Lustige an dieser Szene in der Buchhandlung ist ja unter anderem auch, da ist ja auch ganz offensichtlich, also Kakpu dabei, also ein indischstämmiger Schüler, und die fangen dann gegenseitig an, sich zu beschimpfen. Also der Inder beschimpft den Österreicher rassistisch, der andere wird dann ableistisch und der dritte wird dann sexistisch. Und die Buchhändlerin, in dem Augenblick schaltet der Film um auf den Kopf der Buchhändlerin, die überhaupt nicht mehr versteht, was jetzt passiert. Aber das ist eine schöne Szene, ist eine Nebensache. Ich glaube, was das Tolle an diesem Buch ist, und deswegen hat es auch den Verdacht des Konventionellen, es ist auf der einen Seite ein klassischer Bildungsroman, ein ganz klassischer Roman einer Herzensbildung, deswegen ist auch Feli so wichtig. Und auf der anderen Seite ist es eben genau das nicht, weil er diese virtuelle Welt dieses Spiels Age of Empire 2, das ja zum Zeitpunkt der Romanhandlung schon historisch ist, das muss man sich ja erst besorgen und so weiter, als eine gleichberechtigte Erzählebene in diesen Roman integriert. Und ich glaube auch nicht, dass Dolina nur eine Karikatur ist, weil es geht auch sehr viel um Autoritäten. Wo suche ich mich Autoritäten? Und dieser Dolina ist verhasst und gefürchtet, aber es wird einmal gesagt, er trifft sich regelmäßig mit Altschülern, also mit Alumni sozusagen, und die suchen ihn als Lebensratgeber. Ja, also, und all diese Sachen, und ich finde das alles sehr, sehr ambivalent gemacht, und Tonio Schachinger ist 30, es ist das zweite Buch, und man sagt ja immer, das zweite Buch sei schwierig, und wie leicht und wie toll, da so eine Bildungsgeschichte, eine Herzensbildungsgeschichte bis in die Gegenwart, bis in die Corona-Gegenwart hinein erzählt wird, ich finde das schon groß.
Deswegen sagte ich am Anfang, das Buch selber würde Herrn Dolina gefallen haben. Ja. Auftrag Mission accomplished.
Ja.
Also perfekt. Ja.
So viel Harmonie auf dem Podium erlebe ich selten. Echtzeitalter, der zweite Roman von Tonio Schachinger, erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Wir kommen zur Spitzenreiterin, zu Platz 1 der SWR-Bestenliste und zum neuen Buch von Julia Schoch. Das Liebespaar des Jahrhunderts heißt der Band, der bei DTV erschienen ist. Hubert Winkels, der Titel ist natürlich bewusst irreführend, denn Julia Schoch beschreibt in ihrer autofiktionalen Prosa keineswegs ein Traumpaar. Vielleicht doch, das werden Sie mir gleich erklären. Wie dekonstruiert die Autorin denn ihre langjährige Beziehung? Und wir nehmen mal an, es hat wohl was mit ihr zu tun, weil ich sagte ja auch so frech, autofiktionaler Text.
Ja, Sie haben ja jetzt beide Varianten schon in Ihrer Frage untergebracht. Also das Liebespaar des Jahrhunderts kann heißen, es ist irgendwie eine geglückte Geschichte, die da zum Ausdruck kommt. Es kann aber genauso gut heißen, es ist eine katastrophale Geschichte, die aber total typisch ist für ein Jahrhundert und deshalb eine Jahrhundertgeschichte. Also der Titel ist in der Hinsicht auf jeden Fall in beide Richtungen ausdeutbar. Das ist aber noch nicht das Besondere, dass ein Titel in zwei Richtungen ausdeutbar ist. Das Problem ist, der Roman ist in zwei Richtungen ausdeutbar, weil es geht einfach nicht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn man am Ende angekommen ist und sie will sagen, ich verlasse dich, das ist der Ausgangspunkt des Romans, dass sie vorhat, ihrem Mann zu sagen, ich verlasse dich. 30 Jahre später steht sie in der Küche und hat sich durchgearbeitet durch die ganze Beziehung über 30 Jahre und will ihm jetzt endlich sagen, so denken wir. Man kann aber, wenn man das nochmal liest, auch mehr Zeichen, dass das nicht so ist. Denn kommt er an und sie sagt ihm, ich mach's ganz kurz, es kommt noch Gurken im Spiel am Anfang, Vanille, das ist auch interessant. Sie sagt ihm, ich liebe dich. Das ist der Punkt. Und wenn das so ist, und das steht ja nicht umsonst da, dann ist es diese positive Liebesgeschichte, die Sie auch angedeutet haben, die durch die Hölle gegangen ist. Das muss man annehmen, nach allem, was erzählt wurde. Aber am Ende, nach 30 Jahren, in einer Form in ihr vorhanden ist, dass sich die sich unbewusst herausdrückt, wie auch immer, und sagt, dann der Nachsatz ist dann, aber so ist es ja wohl immer. This is the way of life. Ja? Wir sind ein Paar. Wir sind ein Paar und wir lieben uns. Und wenn wir uns zwischendurch töten wollten, lieben wir uns trotzdem. Ich gebe zu, man kann den auf verschiedene Weise lesen, aber das ist auf jeden Fall eine nahegelegte Lesart.
Und es kommen noch viele andere hinzu, darüber werden wir wahrscheinlich gleich sprechen. Die Frage ist ja auch, ist das Ganze eine falsche Erinnerung oder nur ein erzählerischer Trick? Und ich glaube auch, davon handelt die folgende Lesestelle, die Kruna Savic uns jetzt vorträgt. Bitte sehr.
Es heißt, die Unglücklichen seien besonders, Glück mache die Menschen gewöhnlich. Mir kommt es so vor, als wäre es damals umgekehrt gewesen. Gewöhnlich, das waren die Unglücklichen. Trübsal war in. Und genauso war es in, die Liebe als etwas Vergebliches zu betrachten, sich im Schmerz zu suhlen, abzustürzen. Alle Welt schien mit Trennungen beschäftigt. Um uns herum ein Panoptikum problematischer Beziehungen. Wenn uns Freunde von Streitseligkeiten und Trennungen erzählten, von ihren Seelenqualen, stöhnten wir innerlich auf. Das Hin und Her der Emotionen hielten wir für vergeudete Zeit. Es langweilte uns. Jedenfalls machte uns das Thema nicht gesprächig. Nur Idioten denken, die Liebe ist kompliziert, sagtest du hinterher. Glauben Sie ernsthaft, Trennung ist eine Lösung? Sich dauernd zu trennen und wieder zu verlieben ist, als sähe man hunderte Filmanfänge, aber keinen Film zu Ende. Später, im Rückblick, habe ich diese Äußerungen wie so vieles andere als Täuschungsmanöver gedeutet, als eine Hinhaltetaktik, die mich in Sicherheit wiegen, mich ablenken sollte von deinen Machenschaften. Aber damals sah ich es anders. Damals beruhigte mich deine Haltung. Sie beruhigte mich ungemein. Ich vermute, so ganz konnte ich es immer noch nicht fassen, dass ich dich getroffen hatte. Du und ich. Das Liebespaar des Jahrhunderts. Heute wünschte ich, erzählen würde nicht automatisch bedeuten, alles liegt in der Vergangenheit. Einen Winter und einen Sommer lang versuchten wir bei dem Bäcker an der Ecke gegenüber Stammkunden zu werden. Jeden Morgen bestellten wir dasselbe, 2 Becher Kaffee. Und trotzdem fragte uns die Angestellte jedes Mal mit stoischem Gesichtsausdruck, was wir wünschten. In ihren Augen betraten wir das Geschäft immer zum ersten Mal. Dafür hasste ich sie. Ich betrachtete jeden als Feind, der unsere Absicht, etwas Mythisches zu werden, durchkreuzte. Selbst wenn der Mythos bloß darin bestand, das Paar zu sein, das jeden Morgen dieselbe Portion Kaffee bestellte. Mit ihrer Ignoranz gefährdete sie unser Projekt. Von der Liebe verstand diese Frau offenbar nicht das Geringste. Ich könnte so viele Details erzählen, aber wieso sollte meine Erinnerung auch nur im Entferntesten zutreffen? Vielleicht ist das Traumpaar, das ich aus uns gemacht habe, ja nur ein erzählerischer Trick, um uns durchs Leben zu bringen. Nein, um mich durchs Leben zu bringen.
Vielen Dank. Kruna Savic las aus Das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch, erschien bei DTV Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Christoph Schröder, was meinen Sie denn? Ist die Konstruktion des Traumpaars nur ein erzählerischer Trick, wie die Autorin hier selbst andeutet, um vielleicht die Erinnerungen der Erzählerin zu ordnen? Oder wie gehen Sie in diesen Text, in diese Geschichte?
Ich bin erstmal ganz unbefangen reingegangen und man wird ja dann so nach und nach an gewissen Markierungen geführt, dass es eben natürlich auch um das Erzählen an sich geht. Das heißt ja, glaube ich, irgendwann war nur das, was aufgeschrieben ist, existiert auch tatsächlich. Ja, und sie schreibt also diese Geschichte auf von ihrem Ende her und zugleich von ihrem Anfang. Und das ist das Raffinierte daran, dass diese drei Worte, ich verlasse dich, die sie ihrem Mann beabsichtigt zu sagen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ob diese drei Worte dann die Worte sind, ich liebe dich, das wissen wir ja nicht ganz genau. Aber daraus entwickelt sich ja dann zunächst einmal eine Geschichte. Und diese Geschichte selbst ist ja auch wiederum, wie ich finde, sehr, sehr aufschlussreich, auch sehr aufwühlend teilweise. Und ich habe das schon extrem bewundert, muss ich sagen, dass da jemand ist, die mir eigentlich eine Paargeschichte, die so ein bisschen exemplarisch ist, also es sind beides ostdeutsche Menschen, beide haben sich so kurz nach der Wende kennengelernt in einer gewissen Euphorie. Und ich meine, wir alle kennen diese schrecklichen Paare, die sich für was ganz Besonderes halten. Und nichts ist ja mit mehr Arroganz und Blasiertheit behaftet, als sozusagen dieser Anfang einer Beziehung, in der man sich so zusammengeschweißt fühlt und auf die anderen herunterguckt. Und all diese Schrecklichkeit und man guckt gemeinsam Filme und setzt sich komische Hüte dabei auf und trägt Mäntel, die hässlich sind und marschiert so ins Seminar an der Uni rein. Haben wir ja alle wirklich alle gesehen und das waren wirklich Leute, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Und jetzt kriegt man das mal so vorgeführt in einer langen Entwicklungsphase und es hat mich total gerührt. Es hat mich wirklich gerührt und auch aufgewühlt, dabei zuzugucken, wie sowas, so eine Beziehung sozusagen durch Alltag, durch Abnutzung, durch Zweifel, durch Kinder, natürlich, das ist dann der Final Cut am Ende dann, wenn dann auch noch Kinder ins Spiel kommen, sozusagen vor die Hunde geht und man jetzt immer noch sagt, ja, aber vielleicht sind wir aber trotzdem noch das Liebespaar des Jahrhunderts. Es kann ironisch gemeint sein, es kann aber auch wirklich so sein. Und das in einem so schmalen Buch, das hat mich wirklich, wirklich total begeistert.
Elke Heidenreich, um die mal zu zitieren, hat in der Süddeutschen über das Buch geschrieben, und zwar, dass der Text wahr sei, weil sie sich selbst darin wiedergefunden habe, auch sehr schön als Argument, fand ich sensationell. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist ja, und das finde ich noch viel interessanter, lädt diese Prosa tatsächlich zur Identifikation bei? Was meinen Sie?
Aber warum relativieren Sie jetzt so meine Begeisterung?
Entschuldigung. Nein, ich glaube schon, dass man das identifikatorisch lesen kann und dass es deswegen auch ja nicht nur auf der SWR-Bestenliste, sondern auf der Spiegel-Bestenliste ist. Und
das ist eine Bestsellerliste.
Bestsellerliste. Nein, Sie haben recht.
Aber das ist natürlich interessant. Hier kommen zwei Dinge zusammen. Also, das Buch ist erfolgreich in der breiten Masse, muss man so zu sagen, aber auch in der Kritik. Und das ist ja ein Phänomen, was eher selten ist. Insofern.
Ja. Aber es ist jetzt erstmal thematisch und auch formal ist es sehr anschlussfähig. Also das lässt sich leicht lesen und jeder, der schon mal eine längere Beziehung geführt hat, kann Sachen wiederfinden. Aber das ist jetzt für mich persönlich nicht das Interessante an dem Text, sondern eher das, was Christoph Schröder schon angedeutet hat. Diese beiden Menschen, die hier geschildert werden, also wir erfahren nur die Perspektive der Frau, sind beide in Ostdeutschland groß geworden. Und das spielt eine Rolle in dieser Beziehung, weil sie, auch eine Stärke des Textes, die Erzählerin geht wirklich ganz rigoros mit sich selbst um, was an einer Stelle dazu führt, dass sie sich sogar so etwas wie eine Katastrophe, wie dass eins der Kinder stirbt, herbeisehnt, nur um diesen Mann verlassen zu können. Und an anderer Stelle fragt sie sich, ob vielleicht das, was sie für Liebe hält, nur die Sehnsucht nach dem Kollektiv ist. Und es gibt eine Passage, wo sie sagt, dass sie das Individuum als was wirklich Klägliches ansieht, was ich erstaunlich finde, weil ja das Individuum in der ehemaligen DDR keine große Rolle gespielt hat. Und ich glaube, dass sie sich über diesen Weg dann auf die Schliche kommt. Und das fand ich eigentlich das Interessante, dass sie das mit der Zeitgeschichte und mit der ostdeutschen Biografie verknüpft.
Ich weiß, Sie kennen auch das Vorgängerbuch. Das ist ganz interessant, weil es an einer Stelle auch auftritt, das Vorkommnis von Julia Schoch. Zumal wir noch sagen müssen, dass es sich hierbei ganz offensichtlich um ein dreiteiliges Projekt handelt. Biografie einer Frau ist diese Trilogie überschrieben. Wie hängen diese beiden Bücher, was im dritten steht, wissen wir noch nicht, wie hängen die zusammen, Herr Winkels?
Gar nicht. Also es gibt ein paar Übergänge. Ja, das erste Buch beginnt mit einem familienbezogenen Satz, der hat 5 Wörter und sozusagen der ganze Roman ist im Grunde ein Nachforschen nach diesen 5 Wörtern. Wir haben den gleichen Vater, dann taucht eine Schwester auf und diese Schwester bringt dann das ganze Familiengefüge der Frau, der das mitgeteilt wird, durcheinander. Und das entwickelt dieser Roman, das Vorkommnis. Und den halte ich für herausragend gut, weil er die Irritation durch eigentlich ein gar nicht so gravierendes Element von allem in Gang setzt. Also von allem eine komplette Derealisierung der Welt der erzählenden Person, inklusive der Kinder, inklusive des Mannes, den wir denn insofern kennen, als er nach Amerika nachgereist ist und so weiter. Ich muss sagen, dass ich diesen Roman deutlich schwächer finde, ganz klar. Mir war aber auch klar, dass ihn alle besser finden. Ja, weil wurde ja schon gesagt, also man kriegt sozusagen lauter Stationen von einer Liebesentwicklung, wenn man alt genug ist, hat man einfach davon so gut wie alles mitgemacht, kriegt man mit und kann spontan sagen, ah ja, so, ah ja. Und das auch bei den brutalen Sachen, ne? Bei den Liebessachen, die so smooth sind, sind wir ja gewohnt zu sagen, das ist Kitsch. Aber da sie in die Negativseite geht, hat das auch einen Authentizitätsfaktor, den Frau Heidenreich denn sozusagen besonders appellativ annimmt. Das alles finde ich aber sehr, sehr gemacht. Es erzählt nicht wirklich, was los ist. Es ist in keiner Weise authentisch. Es holt sozusagen Schemata hervor, anhand derer so eine Entwicklung erzählt wird. Das Gute daran, was man, finde ich, daran sehen wir, ist eine Dreiecksbeziehung. Und das Dritte wurde ja schon gesagt, und das ist aber entscheidend, das Dritte ist das Schreiben. Sie will es schreiben. Sie schreibt das Ganze, damit sie schreiben kann. Sie fragt irgendwann, musste ich 30 Jahre das erleben, damit ich es jetzt aufschreiben kann? Dann kann man nach der Lektüre des Romans nur sagen, ja, das ist der Sinn dieser ganzen Übung. Das macht aber, wenn man das spürt, also so authentisch ist sie denn schon, macht es die ganze Zeit klar, das steht hier auch deshalb, weil es in ein Schema, in ein Schreibprojekt passt. Und das ist ein Schreibprojekt, ein Liebesdarstellungsprojekt, ein was passiert mit einer Liebe, die aufgeschrieben wird von einer Schriftstellerin. Das ist die Frage, die man an das Buch, finde ich, stellen kann, ob es gelungen ist oder nicht. Aber zu sagen, boah, das erzählt mir sowas Tolles über eine Liebesentwicklung, ist nach diesen 250 Jahre Romanentwicklung, die wir hinter uns haben, an unangemessen.
Ich würde Ihnen da recht geben, aber Sie haben ja eigentlich Ihre erste Antwort, dass die beiden Teile nicht miteinander verschraubt sind, eigentlich schon wieder zurückgenommen. Weil die Frage, wie schreibe ich darüber, die ist ja auch zentral im ersten. Und das ist, glaube ich, das verbindende Element. Man müsste jetzt sagen, vielleicht ist dieser Unter- oder Übertitel das Problem. Es ist die Biografie einer Schriftstellerin natürlich. Und die Frage ist, wie wird darüber geschrieben? Und da ist Liebe vermutlich nur eine Säule, Familie und der verschwundene Vater und so weiter ist ein.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Allerdings ist, finde ich, die szenische Dichte der Situation in Amerika in diesem Seminar sozusagen viel, viel dichter. Also wir haben da einfach so 20 Seiten Beschreibung, wie es mit der Mutter, die mitgereist ist, dem Kind zugeht. Die sind wirklich vollkommen greifbar, plastisch und dicht. Und hier ist bestimmt gewollt, immer das Moment dabei, es ist ein Zitat. Also ich erzähle was, aber gleichzeitig zitiere ich auch was. Das ist wirklich eine andere Technik sozusagen, ne?
Also im Gegensatz zu Hubert Winkels wirkte das auf mich alles authentisch und auch in diesen Fährten, die sie legt. Also zum Beispiel ist diese Frau ja irgendwie total abhängig von diesem Mann. Also da gibt es einen Satz, alles was ich tat oder unterließ, geschah in Abhängigkeit von dir. Da habe ich gedacht, das hätte Ibsens Nora schon im 19. Jahrhundert sagen können. Deswegen habe ich den Titel eigentlich so gelesen, dass das das Liebespaar des vorherigen Jahrhunderts auf jeden Fall ist, weil ich auch diese Beziehung in manchen Teilen merkwürdig fand. Es kommt in dem ganzen Roman, es geht um 30 Jahre lange Beziehung, nicht einmal das Wort Paartherapie vor, was ja schon irgendwie ein gängiges Verfahren ist, vielleicht um so einer Beziehung wieder auf die Sprünge zu helfen. Oder haben Sie eine Erklärung dafür, dass das nicht vorkommt?
Es ist ein bisschen auffallender, dass die Kinder nicht vorkommen, dass die Arbeit des Mannes nicht vorkommt. Es kommt überhaupt nichts vor, außer dem Innenleben sozusagen der erzählt. Da ist das die geringste Nachlässigkeit.
Naja, aber das hätte ja direkt mit dem Thema ich verlasse dich oder wir bleiben zusammen zu tun, oder?
Ja, aber sie ist ja die ganze Zeit glücklich. Er ist ja nur ein Bild, es gibt ihn ja gar nicht. Das, was Herr Schröder am Anfang erzählt hat, wie der gekleidet ist, der Hut, der Mantel, wie er in den Seminarraum kommt, das erzählt ja nicht etwas von ihm. Nachher sieht sie ja auf einmal diese Klamotten ganz anders. Das erzählt was von ihr, wie sie ihn da stehen sieht und vergöttlicht. Und diese Elemente werden beschrieben. Aber nur das, es ist immer nur ihr Blick. Wir kriegen immer nur ihren Blick. Und das ist, glaube ich, aber jetzt zwingend ihre Kunst, das zu tun. Das ist jetzt ihr nicht unterlaufen. Der darf nicht leben. Der andere lebt nicht. Er ist wirklich eine Projektion von ihr, die am Ende sozusagen in Literatur mündet. Das würde ich schon sagen. Was ich wirklich ganz positiv vermerke, ist, Hitchcock kneift ja manchmal so die Augen, ne, sozusagen der Horrorfilmmacher, um zu sagen, es ist natürlich alles auch Spaß, weil es Kunst ist. Ne? Was ich genial finde, ist der Anfang, wenn er zum ersten Mal sich bei ihr meldet, sagt er, ich komme gleich vorbei, magst du einen Vanilletee? Ich weiß nicht, was Vanilletee ist, hört sich für mich schrecklich an. Aber als Eröffnung einer lebenslangen Liebesgeschichte, finde ich, trinken wir einen Vanilletee, einen bemerkenswerten Satz, der aber vollkommen sein Aroma entfaltet, wenn der letzte Satz heißt, bevor sie sagt, statt ich verlasse dich, ich liebe dich, den ersten Satz, den sie sagt, ich habe dir Schmorgurken gemacht. Das ist kein Zufall, das ist die Rahmung dieses Romans mit einem Augenzwinkern. Und das finde ich schon eine gewisse Souveränität, wenn man das schafft.
Ich würde sagen, das müssen wir als Schlusswort nehmen. Das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch erschien bei DTV Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Und damit kommen wir dann auch zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste, Sie sehen es, liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern und auch zu allen anderen. Und aus der Jury der Bestenliste waren heute Abend in Mainz zu Gast Shirin Soci-Travalla, Christoph Schröder und Hubert Winkels. Aus den besprochenen Büchern haben Kruna Savic und Klaus Köhler gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.